Guten Morgen miteinander, schön, dass ihr da seid. Wir sind ja Richtung Ostern und wir sind in einer Reihe, wo wir durch die Festtage hindurch, vor allem im Johannesevangelium, diese letzten Abschnitte im Leben von Jesus anschauen. Recht haben und Recht bekommen, das sind oft zwei ganz verschiedene Sachen. Und es zeigt sich, auch bei der Verurteilung von Jesus. Er war unschuldig und somit im Recht, doch seine Feinde wollten ihn unbedingt beseitigen. Und dazu war ihm jedes Mittel recht. Lüge, Verleumdung, Erpressung und so weiter, das kennen wir ja alles auch. Sie begnadigten lieber einen verurteilten Verbrecher, der die Hinrichtung verdient hätte, statt Jesus, der unschuldig war. Diese Ungerechtigkeit zeigt uns jedoch in eindrücklicher Weise die tiefe Bedeutung der Hinrichtung von Jesus. Barabbas, der Verbrecher, wird begnadigt und Jesus, der Unschuldige, wird hingerichtet an seiner Stelle. Und Paulus beschreibt es den Christen in Korinth, schreibt der Christ in Korinth, Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Mich begeistert es immer wieder, wie präzise, vielschichtig und aussagekräftig die wichtigsten Ereignisse in der Heilsgeschichte verlaufen. Selbst bei der Verurteilung von Jesus führt uns Gott bildhaft vor Augen, um was es bei dieser Hinrichtung eigentlich geht. Der Sünder Barabbas wird durch den gerechten Jesus begnadigt, indem Jesus an seiner Stelle hingerichtet wird. Ja, die Juden wollten lieber Barabbas als Jesus. Pilatus gelang es nicht, die Juden davon abzubringen. Interessant, dass ein Römer versucht, einen Juden zu schützen, der unschuldig ist. Jesus sollte hingerichtet werden und nun lesen wir, wie es zu dieser Verurteilung kam. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Und nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, Entschuldigung, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, es lebe der König der Juden! Und schlugen ihn dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus, auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Und Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwidert Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten sie die Juden ihm entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben. Weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Und als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus, weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen. Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Darauf machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Haben die Juden gesagt, wohlbemerkt. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passazeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags geworden. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragt Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Entgegneten die führenden Priester. Und da gab Pilatus ihre Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Was sich hier ereignet, ist dermaßen brutal und respektlos gegenüber Jesus, dass es mir gar nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Die Auspeitschung gehörte zum Ritual der Kreuzigung. Doch warum Pilatus Jesus auspeitschen lässt, obwohl er überzeugt war von seiner Unschuld, zeigt, wie hilflos er dieser Situation selbst ausgeliefert war. Die Peitschen, die damals verwendet wurden, waren nicht nur aus Lederstreifen. In diese einzelnen Lederstreifen wurden Knochensplitter und Bleistücke eingeflochten. Und wenn die Peitsche kraftvoll auf den Rücken knallte, und ich kann euch garantieren, dass die römischen Soldaten ziemlich kräftig zugeschlagen haben, zerriss und platzte Haut und Fleisch. Wie unglaublich schmerzhaft das ist, muss ich hier nicht beschreiben. Nicht jeder hat damals eine solche Auspeitschung überlebt. Doch den römischen Soldaten genügt diese Auspeitschung nicht. Sie benutzen Jesus zu einer für sie spaßigen Abwechslung. Sie flochten aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus in den Kopf hinein. Stachel. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr mal, müsst ihr heute vielleicht mal so eine Gouverne, kleine Nadel und stecht euch die mal in den Kopf. Habt ihr ja nun mal eine drin. Das reicht. Aber dann habt ihr eine Ahnung, was das für Schmerzen verursacht. Und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Die Dornen graben sich in die Kopfhaut, sodass das Blut herunterfließt. Und dann beginnen sie ihr schreckliches Spiel. Sie stellen sich vor Jesus und sagen, es lebe der König der Juden, es lebe der König der Juden. Und dann schlagen sie ihm ins Gesicht. Sie machen sich einen Riesenspaß. Sie johlen, sie lachen wie betrunkene ihre Männer. Keine Scham, kein Respekt, kein Mitgefühl. Es ist beängstigend, wie sich Menschen respektlos und gewalttätig gegenüber anderen verhalten können. Und das hat sich bis heute leider nicht geändert. Der anscheinend gute Mensch verwandelt sich unter bestimmten Umständen zu einer grässlichen Bestie. Wie recht hat die Bibel, die uns lehrt, dass wir Menschen Sünder und deshalb zu solchen Taten fähig sind, auch wenn wir das nicht glauben wollen. Es ist so. Das zeigt, wie dringend wir die Erlösung haben. Und in unserer Gesellschaft können wir nur die Zeitung aufschlagen und wir können immer alles lesen. Nur ein Bruchteil von dem, was Menschen angetan wird, was für eine Respektlosigkeit man Menschen behandelt. Dass es Menschen gibt, die andere entführen, um mit ihnen Handel zu treiben. Frauen, Kinder. So ist der Mensch. So verhält er sich sogar gegenüber Gott wie diese Soldaten. Nun, Pilatus wendet sich vor dem Prätorium nochmals an die Juden. Er sagt, ich bringe Jesus jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Nochmals ein eindeutiges Urteil von Pilatus. Jesus ist unschuldig. Und das dürfen wir nicht einfach so, das ist keine Bagatelle. Er hat das Römische Reich vertreten. Er bezeugt ganz klar, nach römischem Recht ist Jesus unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Und die Römer, das könnt ihr mir glauben, die waren mit Verurteilungen nicht zimperlich. Vor allem, wenn sie sich bedroht fühlten. Er wird ihm wieder attestiert mehrmals von Pilatus, dass er unschuldig ist. Es gibt keinen Grund für seine Hinrichtung. Und nun bringen sie Jesus vor das Prätorium, das ihn alle sehen können. Das Gesicht blutüberströmt und umhüllt mit einem königlichen Purpurmantel steht er da. Was für ein grauenvoller Anblick. Was für ein elender Anblick ist das. Gott, der so hergerichtet wurde. Und Pilatus sagt den Leuten, hier ist er, der Mensch. Was Pilatus damit sagen will, ist mir nicht ganz klar, aber eines können wir annehmen. Er versucht, an die Menschlichkeit der Juden zu appellieren. Seht doch, ein ganz normaler Mensch, der nun gedemütigt vor euch dasteht, ist das denn nicht genug Strafe für euch? Ich kann mir vorstellen, dass das die Idee des Pilatus war, ihn zu sagen, guck, jetzt ist er doch gedemütigt. Jetzt sollte es doch das endlich mal reichen. Seht, er ist doch ein Mensch. Nein, das ist eben nicht genug. Jesus soll sterben und zwar schnell, so schnell wie möglich. Sie schreien, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus will nicht nachgeben. Er will mit der Verurteilung von Jesus nichts zu tun haben. Warum sollte er ihn verurteilen, wenn er unschuldig ist? Und als das Gebrüll der Juden abnimmt, ruft Pilatus den führenden Juden zu, nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Wenn ihr das so schlimm findet, was er getan hat, nehmt ihn, kreuzigt ihn, macht es selber. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Das lassen sich die Juden nicht gefallen. Was sie sich vorgenommen haben, soll geschehen. Kochend vor Wut schreien sie zurück. Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Ja, der hilflose Versuch des Pilatus, Jesus freizulassen, der ist total gescheitert. Als Pilatus hörte, dass Jesus Gottes Sohn sein könnte, wurde ihm die ganze Sache noch unheimlicher. Die Römer waren sehr religiöse Menschen und sie verehrten verschiedene Götter. Der Gedanke, dass der Stammbaum eines Menschen auf einen Gott zurückführen kann, war den Römern nicht fremd. Müsst ihr nur Herodot lesen. Das haben wir ganz selbstverständlich genommen, dass das sein kann. So fragt Pilatus sich, ob Jesus einer dieser Menschen ist, deren Stammbaum auf Gott zurückgehen könnte. Hat er es hier mit einem göttlichen Wesen zu tun? Langsam wurde es unheimlich, die ganze Sache. Und er geht zurück ins Prätorium und fragt dort Jesus, woher bist du eigentlich? Er will wissen, ob er von einem Gott abstammt. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Selbstverständlich ist Gott der Schöpfer, sein Vater. Aber die Vorstellung der Römer bezüglich der göttlichen Herkunft eines Menschen war so anders, dass Pilatus nicht begriffen hätte, was Jesus ihm diesbezüglich hätte sagen müssen. Er hätte es nicht verstanden und Jesus schweigt. Mit diesem Schweigen fühlt sich Pilatus in seinem Stolz verletzt. Er bedrängt Jesus, indem er sagt, du weigerst dich, mit mir zu reden. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass es auch in meiner Macht, also auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Hast du das noch nicht gemerkt, dass ich das Zünglein an der Waage bin? Vordergründig mag das so sein. Das ist die Einstellung vieler einflussreicher und mächtiger Menschen. Je mehr Macht und Geld sie haben, desto stärker neigen sie dazu, sich einzubilden, sie würden die Geschicke dieser Welt lenken können. Doch Jesus sagt Pilatus, dass er sich an diesem Punkt täuscht. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus zeigt damit dem Pilatus, dass er im Grunde ein Spielball der Zeit und der Umstände ist, was dieser vermutlich auch selber langsam realisiert. Seine Macht kann er nur ausüben, weil sie ihm von oben von Gott gegeben wird. Im Grunde ist Pilatus ein Zahnrädchen im Laufe der Zeit, so wie jeder Mensch, mag er noch so groß und mächtig sein. Er wird diese Entscheidung über Tod oder Leben von Jesus nicht so entscheiden können, wie er es für richtig hält. Und Jesus tröstet ihn sogar. Bevor dieser die schwierige Entscheidung treffen wird, sagt Jesus, deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Das ist doch noch nett von Jesus, finde ich. Er nimmt ihm schon mal vorweg die Schuld ab und sagt, die Schuld ist viel größer von dem, der mich in deine Hände gegeben hat. Also die Juden unter der Führung des Hohepriesters Kaiaphas tragen die Hauptverantwortung für das, was bald geschehen wird. Und so sagt es auch Petrus in der Predigt am Pfingsten, Jesus wurde verraten und an euch Juden ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, sind die Heiden, hier speziell die Römer gemeint. Pilatus war also diesem Geschehen ausgeliefert. Er hatte nicht die Macht und die Kontrolle, die er zu haben meinte. Kein Mensch hat schlussendlich die Macht, die Geschicke der Welt zu lenken. Da gibt es immer wieder so diese fürchterlichen abenteuerlichen Verschwörungstheorien, denen wir so gerne nachdenken und anhängen. Aber als Christen wissen wir doch, dass Gott die Geschicke dieser Welt lenkt, ob wir sie verstehen oder nicht. Und dass er dabei die Kontrolle nie und nimmer verlieren wird. Schon Daniel sagt in seinem Gebet, Gott verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Jeder mächtige Mensch ist im Grunde ohnmächtig. Denn über ihm steht immer der allmächtige Gott, der zu jeder Zeit die Geschicke ändern kann. Pilatus ist von Jesus sichtlich beeindruckt. Irgendwie realisiert er, dass dieser Mann ein besonderer Mensch sein muss. So versucht er nochmals, Jesus freizulassen. Doch die Juden schreien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Da belehren die Juden einen römischen Ehrenmann. Damit treffen sie Pilatus an seiner empfindlichsten Stelle. Freund des Kaisers war vermutlich ein Ehrentitel, den römische Ehrenmänner tragen durften. Die Juden setzen Pilatus unter Druck, denn sie lassen deutlich durchblicken, wenn er Jesus nun freilässt, dann sei er nicht mehr würdig, diesen Ehrentitel Freund des Kaisers zu tragen. Wenn Pilatus einen König gewähren lässt, dann stelle er sich gegen den Kaiser und die Juden werden dafür besorgt sein, dass der Kaiser in Rom das erfahren wird. Und das konnten die. Die haben einige Delegationen immer nach Rom geschickt. Da die Erfolgsbilanz des Pilatus als Verwalter der Provinzen Judäa und Samaria nicht besonders gut war, wusste er, dass eine solche Anklage beim Kaiser ihn ruinieren würde. Das ist seitens der Juden also ein richtiger Volltreffer gewesen. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. So setzte sich Pilatus auf den Richterstuhl, der auf dem Platz stand, doch bevor er das Urteil spricht, lässt ihm seine Frau ausrichten, er soll doch bitte von einer Verurteilung von Jesus absehen. Im Matthäusevangelium wird darüber Folgendes berichtet. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Also Pilatus kann einem richtig leid tun, finde ich. Er ist mir sogar in der Vorbereitung der Predigt sympathischer geworden, als er mir bis anhin war. Sein Ringen um die Freilassung von Jesus finde ich einfach gewaltig. Warum auch immer, was auch immer das Motiv war. Er soll Jesus verurteilen, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt ist und jetzt warnt ihn auch noch seine Frau. Und gleichzeitig haben ihn die Juden im Würgegriff und sie werden nicht locker lassen. Sie werden die Schlinge noch ganz zuziehen. Inzwischen ist es 12 Uhr mittags geworden, die Zeit drängt, das Passafest wird bald beginnen und vorher wollten die Juden das noch erledigt haben, sonst hätten sie ja dann ihr Fest nicht richtig feiern können. Jetzt wird auf dem Platz vor dem Richterstuhl geführt, Pilatus versucht nochmals die Stimmung zu kehren und sagt auf Jesus weisend, seht da, euer König. Wütend und hasserfüllt schreien sie, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Und noch ein letztes Mal versucht es Pilatus, die Stimmung zu drehen und fragt, euren König soll ich kreuzigen lassen? Meint ihr wirklich das? Ja, sie wollen unbedingt. Nochmals erhöhen sie den Druck auf Pilatus, indem sie sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Damit erpressen sie Pilatus zu seinem Urteil. Damit verleugnen sie aber auch ihren eigenen Glauben. Diese Aussage zeigt, wie weit sich diese Leute von Gott entfernt hatten. Israel wartete sehnsüchtig auf den König, den Nachkommen Davids. Warum fragten immer alle, ist Jesus der Sohn Davids? Ist er der König, auf den ihr wartet? Ist er der Messias? Weil ganz Israel auf diesen Erlöser wartete. Sie warteten auf einen König. Sie verabscheuten zutiefst die Herrschaft der Römer und unterordneten sich nur widerwillig dem Kaiser. Doch in diesem Moment haben sie ihren Glauben komplett über Bord geworfen, um ihren Messias zu töten. In ihrer blinden Wut verleugnen sie ihre Geschichte, ihre Hoffnung und ihren Glauben. Pilatus kam den verschiedenen Erpressungsversuchen seitens der Juden nicht mehr standhalten. Er gibt sich geschlagen. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Und Jesus wurde abgeführt. Jesus ließ sich durch diese Demütigungen und Schmerzen gefallen. Was wir heute miteinander angesehen haben, ist noch nicht das Ende. Es wird noch schlimmer, noch schwieriger für Jesus. Leicht zu verstehen, dass Jesus kurz vorher zu seinem Vater flehte, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus ging nicht mit fliegenden Fahnen, ja, jetzt erledige ich das schnell. Nein, wenn es möglich ist, lass das, was jetzt kommt, an mir vorbeigehen, lass es nicht geschehen. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommen würde und trotzdem, er war bereit, diesen Weg zu gehen, er betet, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus war bereit, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, verlorenen Menschen, alles über sich ergehen zu lassen. Er, der ohne Sünde ist. Jesus wusste, dass es um unsere Ewigkeit geht. Würde er diesen Weg nicht gehen, dann gäbe es keine Hoffnung für uns Menschen. Ich glaube, das verstehen noch viele nicht. Sie verstehen diese Kreuzigung und diese Geschichten als gehört halt zur christlichen Kultur. Nein, es gehört nicht zur christlichen Kultur. Das ist für uns entscheidend, ob Jesus für unsere Schuld gestorben ist oder nicht. So große Auswirkungen. Wir wären der Sünde und dem Teufel ausgeliefert und würden in der Verdammnis landen, wäre Jesus für uns nicht gestorben für unsere Schuld. Paulus schreibt den Christen in Rom, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wenn ihr auf diese Liebe Gottes reagieren, geschieht Folgendes. Es kann, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch Jesus Christus vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Dass wir der Strafe, die wir verdienen würden, entgehen können. Das ist nur deshalb, weil Jesus die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat, an unserer Stelle sich bestrafen ließ. Deshalb hat er sich das gefallen lassen. Er dachte nämlich an dich und er starb für dich. Hast du Jesus schon geantwortet? Hast du deine Sünde bekannt und ihm dein Leben anvertraut? Wenn du das noch nicht getan hast, dann bist du nur ein Gebet von der Rettung und Erlösung entfernt. Paulus schreibt, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle in seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Willst du tatsächlich auf diese Rettung verzichten? Jesus hat etwas so Großartiges für dich getan. Wer seine Einladung ausschlägt, der macht den größtmöglichen Fehler des Lebens. Es gibt keinen größeren Fehler, den ein Mensch machen kann, außer das Angebot, das Gott ihm macht, durch Jesus ein neues Leben zu bekommen, auszuschlagen. Es gibt keinen Fehler, den wir machen können, der eine größere Tragweite hat, als dieser eine Fehler. Zu verachten, was Gott uns schenken möchte. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir können nur staunend davor stehen, was du bereit warst für uns zu tun. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen und du hast dich demütigen lassen von uns Menschen, Und du wirst bis heute gedemütigt von all den Menschen, die über dich lachen und finden, du seist einfach eine Legende oder weiß ich, was die Leute alles über dich sagen. Aber das, was du getan hast, das ist etwas ganz Großartiges, denn niemand sonst hätte für unsere Schuld sterben können. Und ohne dich wären alle Menschen hoffnungslos verloren. Aber du hast uns erlöst. Und Herr, hilf, dass wir unseren Stolz ablegen können, wo wir immer meinen, wir würden die Geschicke der Welt lenken. Oder wir seien die Besseren oder besser dran oder die besseren Menschen als die anderen. Sondern dass wir endlich mal begreifen, dass wir einfach nur Menschen sind und von deiner Gnade abhängig. Danke, Herr Jesus, dass du all diese Schmerzen, diese Demütigungen auf dich genommen hast. Wir beten dich an. Amen. Wir wollen jetzt zum nächsten Lied auch aufstehen, wo wir singen: An meiner Stelle hast du mich.